HR2 Kultur zum Nachhören. Jüdische Welt.
Frauen in der Tora. Wer denkt da nicht zuerst an schiefe Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen? An männliche Oberhäupter und weibliche Untergebene? Also an anachronistische Geschlechterbilder, in denen vor allem die Frauen ziemlich schlecht wegkommen? Freilich, wir haben es bei der Tora nicht mit einem Feminismus-Manifest zu tun. Und es ist auch kein Gleichberechtigungsalmanach. Aber gleichzeitig ist dieses Werk weder frauenfeindlich, noch diskriminiert es das weibliche Geschlecht als solches, auch wenn der Eindruck bei oberflächlicher Betrachtung schnell entstehen könnte. Schließlich hatten Frauen in der damaligen Zeit tatsächlich einen schweren Stand, wurden oftmals nur als unbedeutender Anhang des Mannes betrachtet oder als Eigentum, und waren der Willkür und der Brutalität der Männerwelt oft schutzlos ausgeliefert. Entscheidend bei der Bewertung der hebräischen Bibel ist es deshalb, genau diese Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, also den geschichtlichen Kontext zu bedenken, in dem die Tora entstanden ist. Das heißt, ohne eine historische Einbettung kann eine faire und unvoreingenommene Beurteilung gar nicht funktionieren. Denn das Geschehen begab sich nun mal in einer patriarchalischen Welt, in der Frauen, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielten. Insofern ist es unredlich, die Bibel erst an heutigen Standards zu messen, um sich dann darüber aufzuregen, dass diese Standards nicht erreicht werden. Entscheidend ist es stattdessen, die Beschreibungen, Darstellungen und Ideen der Tora im direkten Vergleich mit der damals vorherrschenden Situation zu bewerten. Das ist zwar eine große Herausforderung, aber es ist gleichzeitig unabdingbar, um eine angemessene und faire Bewertung sicherstellen zu können. Es kommt deshalb darauf an, wie Frauen von der Tora im Kontrast zu den damals vorherrschenden Vorstellungen gezeichnet werden, nicht wie sie im Vergleich zu der Situation der Frauen im Hier und Heute abschneiden. Wenn man sich darauf einlässt und die historische Brille aufsetzt, erstrahlt die biblische Welt plötzlich in ganz anderen Farben. Ein paar Beispiele gefällig? Sarah etwa, also die Frau des ersten Patriarchen Abraham, erscheint weder als stilles Hausmütterchen noch als minderwertiger Anhang, sondern als klarsichtige und zielstrebige Partnerin. Sarah weiß, was nötig ist, um den Fortbestand von Abrahams Stamm zu gewährleisten. Sie ist bereit, für die Verwirklichung des göttlichen Bundes eigene Interessen und Wünsche hintanzustellen. Sie ist es, die das Ziel stets klar vor Augen hat, weshalb Gott zu Abraham den folgenschweren Satz spricht: In allem, was Sarah dir sagt, höre auf ihre Stimme. Manch einer vermag bereits in diesem einen Satz ein zeitloses und universales Gebot zu erkennen, das uns Männer stets daran erinnern soll, auf unsere bessere Hälfte zu hören. Das ist zwar nicht ganz ernst gemeint, hat aber gerade in der jüdischen Tradition tiefgreifende Auswirkungen gehabt. Zumindest wissen das die meisten jüdischen Ehemänner aus eigener, mitunter leidvoller Erfahrung zu bezeugen. Dominanz und Überlegenheit sind jedenfalls keine Begriffe, die einem einfallen, wenn man an jüdische Ehemänner denkt. Wie dem auch sei. Jedenfalls setzt sich dieses Muster auch bei dem nächsten Stammvater Isaac und seiner Frau Rebekka fort. Denn auch in dieser Geschichte war es Rebekka, die das Ziel nie aus den Augen verlor und ein untrügliches Gefühl dafür entwickelt hatte, wer von den beiden Söhnen den göttlichen Bund würde verwirklichen können. Und während ihr Mann, kaum überraschend, auf den hemdsärmeligen und kräftigen Sohn Esau setzte, also auf einen strammen Jäger, verstand Rebekka, dass es bei dem Bund mit Gott und der Weitergabe der darin enthaltenen Werte in Wahrheit auf etwas ganz anderes ankam, nämlich auf Lernbereitschaft, Gerechtigkeitssinn, Anstand, Hilfsbereitschaft und Empathie. Also nicht unbedingt jene Tugenden, die sich in der damaligen Welt allgemeiner Wertschätzung erfreuten. Dennoch, Rebekka hatte Recht und tat, was zu tun war, während ihr Mann eher zum Spielball der Ereignisse wurde. Ein anderes Beispiel begegnet uns, während die Israeliten in Ägypten weilten. Dort verlangte der herrschende Pharao, dass alle männlichen Kinder der Israeliten ermordet werden sollten, um die Hebräer nicht zu groß werden zu lassen. Beauftragt mit der Umsetzung waren Hebammen, die die neugeborenen Söhne der Israeliten direkt nach der Geburt töten sollten. Zwei der Hebammen allerdings verweigerten Pharao die Gefolgschaft. Sie kamen dem Befehl des ägyptischen Herrschers nicht nach, sondern begriffen, dass es sich bei der Ermordung wehrloser Kinder zweifellos um Unrecht handelte. Alleine dieses Empfinden war für die damalige Zeit, in der Kinder in zahllosen Kulturen allerlei Göttern geopfert wurden, schon außergewöhnlich. Sich dann aber auch noch dem direkten Befehl des Pharaos, also eines quasi göttlichen Alleinherrschers, zu widersetzen, war beispiellos. Rabbiner Jonathan Sacks sah in diesem mutigen Verhalten der Hebammen den ersten historisch belegten Fall zivilen Ungehorsams. Also den ersten Fall, in dem die Befolgung eines unmoralischen Befehls bewusst verweigert wird. Die Botschaft ist unmissverständlich und bis heute gültig, nämlich dass es moralische Grenzen der Macht gibt und dass es Befehle gibt, deren Befolgung aus moralischen Gründen verweigert werden soll, ja, sogar verweigert werden muss. Weder das Geschlecht noch die Herkunft der Hebammen spielt dabei eine Rolle. Vielmehr kommt es einzig und allein darauf an, dass sie von bestimmten Werten geleitet wurden. Werten, die der Gott Israels in die Geschichte einführte und die deshalb universelle Geltung beanspruchten. Und Werten, die im krassen Widerspruch zu den Vorstellungen und Sichtweisen der übrigen Kulturen, Nationen und Zivilisationen standen. Die Tora drückt dies mit den Worten aus, dass die Hebammen Gott fürchteten und deshalb nicht taten, was der König von Ägypten von ihnen verlangt hatte. Denn die göttliche Werteordnung und das Bewusstsein für die Heiligkeit des Lebens kann selbst ein Pharao nicht aushebeln. Ein weiteres wunderbares Beispiel belegen die Schilderungen rund um die mutigen Frauen, die Moses, also die zentrale Figur, begleiteten. Den Mann also, den Maimonides später als den größten aller Propheten beschrieb. Moses Mutter Jocheved etwa war es, die den kleinen Jungen trotz des ausdrücklichen Verbots des Pharaos zur Welt brachte und sich in den ersten Wochen unter Lebensgefahr um ihn kümmerte. Die Tochter des Pharao war es, die den kleinen Moses aus den Fluten des Nils rettete und ihm Schutz und ein Heim gewährte und damit die Absichten ihres diktatorischen Vaters durchkreuzte. Moses Schwester Miriam war es, die ihn als Baby nicht aus den Augen ließ und dafür sorgte, dass er von einer israelitischen Amme großgezogen werden konnte. Und sie war es auch, die später treu an Moses Seite agierte und die israelitischen Frauen anführte. Schließlich Zippora, die Ehefrau von Moses, die ihn ohne Not auf seiner riskanten und gefährlichen Mission zurück nach Ägypten begleitete und ihn auf dem Weg dorthin sogar vor dem sicheren Tod rettete. All das sind nur einige Beispiele von Frauen, die in der Tora ein hohes Ansehen genießen, die als Vorbild begriffen werden. Rabbiner Bakshi Doron wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es unterschiedliche Formen von Führung gebe. Die formalen oder offiziellen Anführer wie Könige oder Priester und die tatsächlichen Anführer. Erstere mögen zwar offizielle Führungspositionen innehaben und mögen die Macht besitzen, anderen ihren Willen aufzuzwingen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie zu anerkannten und respektierten Führungspersonen taugen. Letztere hingegen überzeugen durch ihr Handeln, ihren Gerechtigkeitssinn und ihre Integrität. Sie werden um Rat gefragt und dienen den Menschen als Vorbilder. Sie üben zwar oftmals keine Macht aus, haben dafür aber umso mehr Einfluss und sind damit die wahren Führungsfiguren, so wie die genannten Frauen, die sich von Gerechtigkeit, Anstand und Moral leiten ließen und so zu den wahren Heldinnen der Tora wurden. Sind damit alle Zweifel ausgeräumt? Bestimmt nicht. Aber es soll auch nicht die letzte Sendung zu dem Thema gewesen sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.